Ja, herzlich willkommen auch von mir. Also ich muss dann auch schon sagen, um 14 Uhr muss ich hier auch dann einen Cut machen, weil ich nämlich dort unten dann auch mit dem Dominik zusammen halt befragt werde. Also zu Elena dort auch, ist auch in der Sendung Breitband natürlich einer der Schwerpunkte. Also von daher muss ich dann hier spätestens so um 14 Uhr den Cut machen. Ja. Am Beispiel Elena stellt sich mir die Frage, ob eine sichere Verschlüsselung, die ja technisch möglich ist, auch politisch gewollt ist. Von daher geht es jetzt hier nur am Rande, am Rande wäre etwas untertrieben, aber es ist nur einer der beiden Themengebiete, überhaupt die grundsätzliche Kritik, die man an Elena haben kann und vielleicht auch hat. Also ich habe sie, also gut. Ganz kurz zu meiner Person, ich bin selbst Diplom-Informatiker, habe dann auch mal 3 Jahre richtig echte Softwareentwicklung gemacht und ich muss sagen, ich habe sie sogar so gemacht, wie man sie als Informatiker gelernt hat, nämlich, dass man dokumentiert, was man programmiert. Später in meiner Tätigkeit ist mir dann, also wo ich dann als wissenschaftlicher Mitarbeiter und Referatsleiter Technik beim Datenschutzbeauftragten des Landes Bremen tätig war, habe ich dann leider feststellen müssen, dass sehr viel Software entwickelt wird, wo die Dokumentation darin besteht, wann wurde vielleicht das letzte Mal irgendwas gemacht, aber geschweige denn irgendwie eine Dokumentation, was da programmiert wurde. Und seitdem ich dann bei dem Datenschutzbeauftragten angefangen habe, hat mich bis heute der Datenschutz nicht mehr losgelassen. Seit 2004 bin ich selbstständiger Datenschutzexperte, Datenschutzberater und auch anerkannter Datenschutzsachverständiger für das schleswig-holsteinische Gütesiegel, bisher das einzig staatliche Gütesiegel zum Datenschutz, was es in Deutschland gibt. Nun aber zu Elena. Ab 2012 sollen die Daten, die für Elena für den elektronischen Entgeltnachweis gesammelt worden sind, in der zentralen Speicherstelle erfasst worden sind, die bisherigen jährlich etwa 60 Millionen Lohn- und Gehaltsbescheinigungen ersetzen, die für die unterschiedlichen Behörden bei der Beantragung von Sozialleistungen wie Wohngeld, Elterngeld, Arbeitslosengeld benötigt werden. Wobei, das sind nur so die ersten 3 Bereiche, mit denen startet 2012 dann Elena. Weitere Sozialbereiche sollen natürlich hinzukommen und irgendwann sollen dann im Prinzip alle Sozialleistungen, die in irgendeiner Art und Weise einkommensabhängig sind, auf den Elena-Daten fußen. Einer der Gründe, warum das eingeführt wird, ist die dort angegebenen 80 Millionen Euro, die das den Arbeitgeber und Arbeitgeberinnen jährlich sparen soll, diese Bescheinigungen ausstellen müssen. Wobei ich sage mal, 80 Millionen Euro, was sind das? Ne? Wir können eben mal 123 Milliarden Euro zur Sicherung des Euros sicherstellen. Hilft eine Einsparung von, ich glaube, in Prozenten das auszurechnen, wird schon fast schwierig. Ne? Also 80 Millionen ist ja irgendwie nichts dagegen. Aber okay, auch Kleinvieh macht Mist, was es sagt. Grundsätzlich könnte man sagen, wenn da Geld eingespart wird, die Arbeitgeber freuen sich, die Hersteller der Infrastruktur, die freuen sich auch, die Trustcenter freuen sich, die Signaturkarten ausgeben müssen. Also es freuen sich doch fast alle. Warum sollte Elena nicht eingeführt werden? Also wie gesagt, es steht für elektronischer Entgeltnachweis. Das hatten wir doch schon. Gut. Elena bedingt auch, dass jeder, der diese Sozialleistung beantragen will, eine sogenannte digitale Signaturkarte benötigt. Deswegen freut sich ja auch die Industrie, die Signaturkarten bereitstellt, weil es doch einen Haufen Leute gibt, zwar nicht jeder Arbeitnehmer, der von Elena betroffen ist, wird auch eine Sozialleistung beantragen, aber alle die Sozialleistungen beantragen wollen, müssen eine Signaturkarte haben. Und alle die wissen wollen, was die zentrale Speicherstelle denn über sie speichert, die brauchen auch diese Signaturkarte, weil ohne Signaturkarte bekomme ich keine Auskunft aus dem System. Der Bundestag hat das am 29. März 2009 beschlossen. Es ist dann am 31. März 2009 verkündet worden, das Gesetz, oder am 1. April. Ja, also die Einreichungsfrist für die Verfassungsbeschwerde war der 31. März, also 2010. Und interessanterweise, ich habe dann immer so gehört, ja, warum wurde zu Elena denn nicht schon früher mal was gemacht? Naja, Oktober 2008, Big Brother Award, haben die schon bekommen, die das Elena geplant haben. Also man kann nicht sagen, dass man es nicht hätte wissen können, dass da sowas auf uns zukommt. Ab 2012 brauchen die Antragsteller und Antragstellerinnen nicht mehr zu ihrem Arbeitgeber gehen und sagen, hey, ich habe hier so eine Bescheinigung vom Amt für Wohngeld, könnt ihr die mir mal bitte ausfüllen? Und dann vielleicht noch, und ich habe hier noch eine Bescheinigung für die GEZ-Befreiung, bitte auch noch mal ausfüllen. Ach ja, und irgendwie, was weiß ich, noch eine andere Sozialleistung, das Gehalt, was du mir zahlst, ist so gering. Ich brauche noch zusätzlich Hilfe zum Lebensunterhalt, die dritte Bescheinigung. Also da sieht man schon die Absurdität, die das momentane System hat. Da kann man schon sagen, es ist irgendwie etwas absurd, dass für jede der Sozialleistungen es eine eigenständige Bescheinigung gibt und tatsächlich dann es Fälle gibt, wo ein Arbeitgeber dann 2, 3 Bescheinigungen für den gleichen Arbeitnehmer zum selben Zeitpunkt ausfüllen muss, weil er halt 2 oder 3 Sozialleistungen gleichzeitig beantragt. Das ist, da sehe ich schon einen gewissen Verbesserungsbedarf. Weil das ist aus meiner Sicht absurd. Hier habe ich mal dargestellt, wie dieses Elena funktionieren soll. Wir haben ganz links orange den Arbeitgeber, der dann die Entgeltdaten an die zentrale Speicherstelle meldet. Die zentrale Speicherstelle legt dann für ein Pseudonym an. Das wird von der Registraturfachverfahren verwaltet. Und der Teilnehmer, also der Betroffene, das ist unten der Blaue, wenn er seine Signaturkarte hat, dann kann er zu einer Anmeldestelle gehen. Dann wird der Teilnehmer an diesem Verfahren angemeldet und ab dem Zeitpunkt ist ein Zugriff auf die Daten dieses Teilnehmers durch die abrufende Stelle möglich. Hier sieht man auf diesem Bild überall so schön diese Schlüssel oben. Das heißt, die Daten werden da tatsächlich verschlüsselt übertragen. Sie werden auch tatsächlich verschlüsselt von der zentralen Speicherstelle gespeichert. Das hört sich auch erstmal alles gut an und so nach dem Motto Verschlüsselung. Ne? Die Verschlüsselung dort würde ich jetzt auch nicht als unsicher bezeichnen. Ich würde jetzt erstmal denen unterstellen, beziehungsweise es sieht auch ganz gut aus, was sie machen, dass die Verschlüsselung grundsätzlich der Daten erstmal sicher ist. Die Frage ist natürlich, wer darf wann auf die Daten zugreifen, aber da komme ich dann später noch kurz drauf. Jeder Arbeitgeber, jede Arbeitgeberin ist verpflichtet, die Daten von Arbeitnehmern und Arbeitnehmerinnen an die Zentralstelle zu melden. Es gibt eine kleine Ausnahme, haushaltsnahe, geringfügige Beschäftigte, die müssen nicht gemeldet werden. Also wenn ich da irgendwie meine Putzhilfe habe oder meine Bügelhilfe haben oder meine Gartenhilfe habe, das ist alles haushaltsnahe Tätigkeit, das müsste ich nicht melden, aber alle anderen Beschäftigten sind zu melden. Also ich habe zum Beispiel in meinem Büro auch eine, wie es so schön heißt, geringfügige Beschäftigte auf 400-Euro-Basis, das muss ich auch melden. Oder ein gemeinnütziger Verein, der, was weiß ich, 2, 3, 400-Euro-Kräfte angestellt hat, der Praktikanten gestellt hat, die dann irgendwie 100-Euro Taschengeld kriegen, all das muss gemeldet werden. Wir haben einen sehr umfangreichen Datensatz zu übermitteln. Eigentlich würde Entgeltnachweis heißen, ja eigentlich muss man ja nur wissen, ne, was hat er verdient? Sprich, naja gut, Name, Anschrift, Steuerklasse, die Arbeitszeit, die standardmäßige, das Entgelt, Fehlzeiten. Dann wird es aber interessant, wenn jemanden gekündigt wird, auch das bekommt Elena mit Angabe der Kündigungsgründe. Und da gibt es freie Felder für, das heißt freie Textfelder. Renitenter Mitarbeiter hat montags morgens immer schon komisch geguckt, wenn er zur Arbeit kommen musste, wäre theoretisch denkbar. Also ein Arbeitgeber sollte sich sehr gut überlegen, ob er sowas dahin reinträgt. Aber es ist ein Freitextfeld, da kann alles Mögliche drinstehen. Und da gibt es zum Beispiel so die Problematik, Sie bekommen eine Abmahnung, keine Ahnung. Und vor Gericht wird geklärt, diese Abmahnung ist ungültig. Das ist aber erst irgendwie 2-3 Jahre später geklärt, weil so Arbeitsgerichtsprozesse, wenn sie nicht auf der untersten Ebene beendet werden, weil der Arbeitgeber vielleicht da nochmal Berufung einlegt und so weiter und so fort, die können sich dann hinziehen. Da ist noch völlig unklar, wie diese Daten dann in das, aus dem alten Eintrag dann gelöscht werden. Oder man wird gekündigt und macht Kündigungsschutzklage, legt Kündigungsschutzklage ein. Auch das kriegt Elena mit, das ist ja dann noch in Ordnung. Aber wie die Ergebnisse dieser Kündigungsschutzklage dann auf die ursprünglichen Datenfelder sich überhaupt noch dann verändernd einwirken können, ist dann natürlich die Frage. Hier mal die Datenfelder von den Fehlzeiten im Detail. Ne, also als Fehlzeit war Mutterschutzfrist, okay, Pflegezeit, das heißt, ich habe ein krankes Kind zu Hause zum Beispiel und muss das Kind pflegen, auch das ist ja eine Fehlzeit, da habe ich ja inzwischen das Recht dazu und da bekomme ich ja, wenn der Arbeitgeber da keine Lohnfortzahlungsverpflichtung hat, bekomme ich ja sogar für einen bestimmten Zeitraum von der Krankenkasse eine Lohnersatzleistung. Und dann, da hat es Änderungen gegeben. Inzwischen haben wir die Kennziffer 11, die wurde umbenannt in sonstige unbezahlte Fehlzeit. In der ursprünglichen Version standen da solche Sachen, Gründe drin wie unentschuldigtes Fehlen, Arbeitsbummelei, Pflege eines kranken Kindes, kurzzeitige Arbeitsverhinderung wegen Pflege, unrechtmäßiger Streik, rechtmäßiger Streik, Aussperrung. Und auch hier natürlich, ne, wer entscheidet denn, was ein rechtmäßiger und unrechtmäßiger Streik ist? Der Arbeitgeber hat vielleicht eine Idee davon, aber es gab meistens, wenn Streiks als unrechtmäßig von Arbeitgebern betituliert wurden, gab es meistens hinterher auch wieder Arbeitsgerichtsverfahren und der ein oder andere unrechtmäßige Streik wurde nachträglich dann doch zum rechtmäßigen Streik erklärt. Gut, umgekehrt soll es auch schon mal vorgekommen sein, dass ein Streik, von dem die Gewerkschaft erstmal ausging, dass er rechtmäßig sei, die Arbeitgeber hat gesagt, er ist nicht rechtmäßig, der dann tatsächlich auch mal als unrechtmäßig betituliert worden war. Aber ich denke, sobald der Arbeitgeberverband sagt, hey, unrechtmäßiger Streik, hätte natürlich fast jeder Arbeitgeber das Datum dort auch eingetragen. Und irgendwann dann so 6 Monate später stellt sich raus, ne, ist rechtmäßig, wäre auch die Frage gewesen, wie kommt die Änderung in das System rein. Gut, hier waren die Gewerkschaften sehr aktiv. Aufgrund der Aktivität der Gewerkschaften gab es diese Änderung. Bis auf Verdi war das auch so fast die einzige Aktivität der Gewerkschaften, sich mit Elena zu beschäftigen. Die haben also Elena nicht grundsätzlich angegriffen, sondern die hatten eine Zeit lang sogar Elena sehr positiv gegenübergestanden. Es hat eine Weile gedauert, bis sie kapiert haben, dass es doch nicht alles so toll ist, wenn es solche zentralen Datensammlungen gibt. Aus meiner Sicht ist Elena eine technische Lösung für ein gesellschaftliches Problem und sich daraus ergebenden organisatorischen Problemen, Verwaltungsproblemen. Na gut, ich bin jetzt ja hier auf einer Veranstaltung, wo viele Leute mit technikaffinem Hintergrund sind, sage ich jetzt mal so. Und ich hoffe, ich trete niemanden jetzt zu sehr auf die Füße, wenn ich sage, nicht jedes soziale und gesellschaftliche Problem sollte nur durch Technikeinsatz gelöst werden. Ich habe nichts dagegen, wenn Technik verwendet wird, um soziale, gesellschaftliche Lösungen zu unterstützen. Aber für mich sieht das hier so aus, dass da, es einseitig eine technische Lösung gefunden würde. Es ist für mich auch nicht nachvollziehbar, wieso keine gesellschaftliche oder zumindest organisatorische Lösung gesucht worden ist. Was ist das organisatorische Problem? Ich hatte es ja schon erwähnt. Wir haben x verschiedene Bescheinigungen. Ich weiß nicht, wie viele es sind, ich habe sie nicht nachgezählt. In einem Forumsbeitrag beim Bundesbeauftragten für den Datenschutz stand mal eine Zahl. Ich glaube, das sind locker 20, 30 verschiedene Bescheinigungen, die ausgestellt werden müssen. Und wer schon mal als Arbeitnehmer tätig war, weiß, er bekommt einmal im Monat so etwas, das nennt sich Gehaltsabrechnung. Üblicherweise, sagen wir es mal so, ist gesetzliche Verpflichtung, dass ich meinen Mitarbeitern und Mitarbeiterinnen einmal im Monat eine Gehaltsabrechnung in die Hand drücke. Das heißt, eine Lösung könnte so aussehen. In den SGB steht für Sozialgesetzbuch. Da steht ja drin in den einzelnen Sozialgesetzbüchern für Arbeitslosengeld bitte die Bescheinigung ausfüllen lassen. Naja, so steht es nicht drin, aber ihr wisst, was ich meine. Da sind die Anforderungen. Ne? Die Arbeitslosengeldbescheinigung, also die Entgeltbescheinigung fürs Arbeitslosengeld muss so und so aussehen. Die Entgeltbescheinigung fürs Wohngeld muss so und so aussehen. Das steht in den Sozialgesetzbüchern drin. Mein Vorschlag wäre, wir vereinheitlichen das. Wir standardisieren die Gehaltsabrechnung, sodass die Gehaltsabrechnung, die der Arbeitgeber verpflichtend ja sowieso seinen Mitarbeitern und Mitarbeiterinnen monatlich in die Hand drücken muss, dass die diesen Anforderungen genügt. Da muss man Kompromisse machen, dann wird vielleicht in der Gehaltsabrechnung dann ein Datum nicht drinstehen, was die Behörde vielleicht gerne hätte, aber was man vielleicht auch gar nicht braucht, um es dann doch zu berechnen. Dann hätten wir auch den Effekt, die Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen müssten gar nicht mehr mit ihrer Bescheinigung zum Arbeitgeber laufen, hier füll das bitte mal für mich aus. Und wir haben den positiven Effekt, die 80 Millionen Bürokratiekosten, die ich vorhin ja angegeben habe, die eingespart werden sollen, die würden auch eingespart, weil der Arbeitgeber muss nichts anderes machen als bisher und er spart dann auch noch die Kosten fürs ELENA-Verfahren. Weil das in der Berechnung steht ja sogar drin, also die 80 Millionen Euro sind nicht die Bruttoeinsparung, sondern es ist die Nettoeinsparung, so nach dem Motto, ich glaube, da stand was, ich hätte vielleicht die Zahlen dabei haben sollen, irgendwie war es so 105 Millionen Euro Einsparung an Bescheinigung und 25 Millionen Euro arbeitgeberweit, deutschlandweit die Kosten für ELENA. Ne? Dann hätten wir also noch höhere Einsparungen. Leichtes Spiel, man müsste halt nur anfangen, mal so das Gesetz, Sozialgesetzbuch zu durchforsten und da zu gucken, was können wir da vereinfachen. Das gesellschaftliche Problem, es gibt Menschen, die brauchen Hilfen zum Lebensunterhalt. Klar, eine Lösung wäre bedingungsloses Grundeinkommen ab der Geburt. Vorteile, wir brauchen überhaupt keinerlei Gehalts- und Einkommensbescheinigung mehr. Und in der Sozialverwaltung könnten ganz immense Bürokratiekosten eingespart werden. Darüber müssen wir jetzt allerdings hier nicht diskutieren. Das wäre wirklich eine, ich sag mal, Umwälzung unserer Gesellschaft. Aber es wäre auch eine Lösung. Also könnte ich jetzt sagen, gut, fertig, das war's. Da aber derzeit nicht abzusehen ist, dass eine dieser beiden Lösungen, okay, ich gebe zu, das mit dem bedingungslosen Grundeinkommen ist arg radikal, und arg revolutionär, aber auch diese organisatorische verwaltungstechnische Lösung, auch die ist nicht absehbar, dass sie gemacht wird, dann müssen wir uns dann doch mit ELENA ein bisschen genauer beschäftigen. Es heißt ja immer, Zugriff auf ELENA, nein, ich muss ja korrekt sagen, ein Zugriff auf die im Rahmen des ELENA-Verfahrens gespeicherten Entgeltdaten ist nur möglich, nach Freigabe mit der digitalen Signatur durch den Antragsteller, also durch den Arbeitnehmer, die Arbeitnehmerin. Das ist korrekt, dass das so vorgesehen ist. Es ist juristisch so festgeschrieben im Gesetz, dass das ELENA-Verfahren eingeführt hat. Und es müssen auch zwei Behörden zusammenarbeiten. Die waren ja vorhin da so aufgeführt. Die Registraturfachverfahren und die zentrale Speicherstelle. In der zentralen Speicherstelle werden a. die Daten verschlüsselt gespeichert, b. werden die Daten nur unter einem sogenannten Pseudonym gespeichert, also unter einem bestimmten Identifier. Da steht also nicht drin, Werner Hülsmann, März 2010, 400 Euro. Gut, wird da eh nicht drinstehen, weil ich selbstständig bin, aber als Beispiel. Da steht da nicht drin, sondern steht ein Identifier drin und dann steht da März 2010 so und so viel Euro und was weiß ich, Abmahnung und Kündigung und sonst was. Und es heißt im Gesetz, so nach dem Motto, wenn dann diese Abfragestelle, Arbeitsamt, Sozialamt, was auch immer, wo ich halt die Sozialleistung beantrage, die brauchen dann meine Signaturkarte und ich gebe dann eine elektronische Unterschrift ab, die dann bestätigt, ja, meine Daten dürfen freigegeben werden. Und das läuft dann halt über die Registraturfachverfahren und die zentrale Speicherstelle, weil dann ja zu mir dann festgestellt werden muss, ne, der Hülsmann hat dieses Pseudonym, hat diesen Identifier, dann können die Daten aus der zentralen Speicherstelle abgefragt werden und dann fließen die Daten an diese Abfragestelle und die kann sie dann lesen. Die Übertragungswege sind die Daten immer verschlüsselt, da brauchen wir uns hoffentlich keine Gedanken zu machen. Aber was Fakt ist, technisch ist meine Signaturkarte nicht erforderlich. Technisch gesehen reicht es, dass diese beiden Behörden aufgrund einer gesetzlichen Vorgabe oder einer anderen Rechtsverordnung, die dem Verfassungsschutz oder wem auch immer, der Polizei, der Staatsanwaltschaft, den Finanzbehörden den Zugriff erlaubt, dort auf diese Daten zugreift. Denn diese beiden Behörden werden natürlich auch dann zusammenarbeiten, wenn in einem Gesetz steht, wenn das Finanzamt anfragt, mit einer Begründung, die vielleicht dann auch im Gesetz genannt hat, unter diesen und diesen Umständen, ne, Verdacht auf Steuerhinterziehung, dann bitte schön, ihr beiden Stellen, dann gebt dem Finanzamt die Daten frei. Und dann würden die Stellen das können. Und sie müssten es auch tun. Das heißt, der Schutz, der immer in der Öffentlichkeit dargestellt wird, nur mit Zutun des Betroffenen ist es möglich, ist nur juristisch, also rechtlich festgehalten. Und ein befreundeter Rechtsanwalt, der Vorsitzende der Deutschen Vereinigung für Datenschutz, der Sönke Hilbrands, der hat auch gesagt, ja, und selbst dieser rechtliche Schutz hat seine Lücken. Denn wenn die Daten zum Beispiel bei der Abfragestelle sind, dann unterliegen sie keinem besonderen Beschlagnahmeschutz mehr. Das heißt, das, was dort anfällt, ist auch für die anderen Behörden nach den jetzt schon geltenden Gesetzen, soweit es dann diese Rechtsgrundlagen erlauben, zugreifbar. Das heißt, wir haben hier keinen wirklichen, echten Schutz, dass wirklich nur dann auf die Daten zugegriffen werden kann, wenn ich mit meiner Signaturkarte da bei der Behörde stehe und sage, ich schiebe sie hier in den Chipkartenleser ein, mit der PIN gebe ich die Daten frei und jetzt bekommt er die Genehmigung, auf diese Daten zuzugreifen. Nein, es würde auch ohne gehen, wenn der Gesetzgeber entsprechende Verordnungen oder Rechtsvorschriften, Gesetze erlassen würde. Und die Erfahrung an der Stelle zeigt ja, naja, wenn erstmal Datensammlungen da sind, dass der Gesetzgeber dann noch sehr kreativ ist, Gesetze zu erlassen, mit denen er bzw. die Sicherheitsbehörden, Finanzbehörden und was für Behörden auch immer auf solche Daten zugreifen können. Wir haben es ja zum Beispiel bei den Vorratsdatenspeicherungen der Telekommunikationsdaten gesehen. Da wurden Datensammlungen eingeführt. Und als die da waren, dann kamen plötzlich auch aus der Politik schon viele Ideen, was man mit diesen Vorratsdaten, die ja nur für Terrorbekämpfung, schwere Kriminalität und Kriminalität, die am Telefon begangen wird oder per Telekommunikation via Internet begangen wird, kamen schon viele Leute auf die Idee, was man mit diesen Daten alles noch machen könnte. Gut, das Bundesverfassungsgericht hat am 2. März hier erstmal einen Riegel vorgeschoben. Vorratsdatenspeicherung ist gekippt. Für die Telekommunikationsdaten vorerst gekippt. Auf EU-Ebene ist weiterzuarbeiten, das am Rande. Aber solche Begehrlichkeiten entstehen und wenn dann der Schutz nur rechtlich ist, ist natürlich klar, Gesetze können geändert werden. Die Datensätze sind zudem mit einem einheitlichen Schlüssel verschlüsselt. Das heißt, sollte es dann doch mal jemandem gelingen, diesen Schlüssel zu knacken, dann hat er Zugriff auf die Daten von, ich glaube, etwa 40 Millionen Betroffenen. Es sind, glaube ich, sogar mehr. Ich weiß es jetzt gar nicht auswendig. Es sind über 40 Millionen Betroffene. Weil ich muss nur einen Schlüssel knacken. Natürlich, der Schlüssel hat eine gewisse Sicherheit. Es ist nicht ganz so einfach. Also ich will jetzt nicht sagen, ne, das machen da eben mal so die Leute da unten im Hackcenter. In den 3 Tagen schaffen die das, da die, in die zentrale Speicherstelle einzudringen und personenbezogene Daten abzuziehen. Also wenn die das schaffen, wenn das da unten Leute schaffen würden, wäre ich etwas erschreckt. Es würde mich sehr überraschen. Nein, davon gehe ich nicht aus. Also ich sage jetzt nicht, dass diese Verschlüsselung per se schlecht ist. Ich sage nur, es ist keine Verschlüsselung, die eine wirkliche Sicherheit in der Hinsicht bietet, dass ich benötigt werde, um auf meine Daten zuzugreifen. Denn wenn wir schon sagen, okay, Medienbruch ist immer unschön, ne? Der Arbeitgeber tut was auf Papier, ne? Stempel drauf, ich schleppe das Papier zur Behörde, die Behörde, da tippt das wieder jemand ein, könnte doch einfacher sein, da ist es im Computer, da muss es im Computer. Ne? Wenn man sagt, wir wollen elektronischen Entgeltnachweis haben, dann sollte der aber so gestaltet sein, dass er das, was versprochen wird, ich muss zustimmen, dass auf meine Daten zugegriffen wird und nur dann können die Daten ausgelesen werden. Das sollte er auch einhalten. Abgesehen davon, nicht, dass es nachher heißt, ich würde nur auf technische Fragestellungen rumreiten, der Datensatz muss natürlich zusammengeschrumpft werden. Es dürften nur die Daten drin sein in diesem Datensatz, die wirklich zwingend für diese Berechnung erforderlich sind. Und man sollte sich auch überlegen, ob man wirklich jeden Beamten und sonst was ne, Leute, die irgendwie 5 Jahre vor der Rente sind, goldene Löffel klauen müssten und was weiß ich, den Bundespräsidenten den goldenen Löffel dann vielleicht noch bewerfen müssten, um überhaupt aus dem Staatsdienst entfernt zu werden, dass solche Leute vielleicht dann auch deren Daten gar nicht erforderlich sind. Also im Beamtenbereich kommt es sehr, sehr selten vor, dass man Sozialhilfe oder Wohngeld beantragen muss. Also das wären so zwei, ich sag mal, organisatorische oder rechtliche Anforderungen. Den Kreis der Betroffenen so weit wie möglich eindampfen, die Datensätze so weit wie möglich eindampfen. Und dann, wenn wir dann sagen, okay, unter den Umständen könnte so eine elektronische Geschichte sinnvoll sein, dann müssen wir natürlich gucken, dass das sicher passiert. Aber noch ein anderer Kritikpunkt. Ich habe es ja schon erwähnt, ich bin selbstständig, habe eine Angestellte. Bisher mache ich einmal im Jahr eine Sozialversicherungsübermittlung für die Krankenversicherung, Rentenversicherung und so weiter. Mehr mache ich nicht. Mehr muss ich nicht machen. Ja doch, seit 1.1. dieses Jahres, besser gesagt seit 31.1., weil ne, Gehaltszahlung ist ja immer erst Ende des Monats, muss ich jetzt diese Elena-Meldung machen. Das heißt, kleine und mittlere Betriebe haben einen deutlichen Mehraufwand durch Elena. Und bei meiner einen Beschäftigten, die Wahrscheinlichkeit, dass ich da 60 verschiedene Bescheinigungen ausstellen muss, ist äußerst gering. Also ich habe keinerlei Einsparungen durch die Einführung von Elena. Ich habe nur Mehrkosten. Und viele andere kleine, mittlere Betriebe und auch gerade so gemeinnützige Vereine, die ich vorhin schon erwähnte, die vielleicht 200-400-Euro-Kräfte beschäftigen oder die paar Studenten im Nebenjob beschäftigen. All die müssen ja auch jetzt Daten an Elena liefern und das einmal monatlich. Ja, und von daher, die Einsparungen sind fraglich. Ja. Jeder, der einen Arbeitnehmer beschäftigt, unabhängig davon, wie viel der verdient, also auch wenn ich sag mal, ein Kleinstgewerbetreibender jemanden einstellen würde, der einmal im Monat seine Steuer macht, also als Angestellter sozusagen einmal im Monat 8 Stunden arbeitet, dann müsste hierfür Elena gemacht werden. Also gut, da würde man da sicher sagen, ich gehe da lieber zu jemandem, der macht das zwar, aber der macht das dann im Sinne als Steuerberater oder sowas. Also sobald ich jemanden anstelle, es sei denn, wie gesagt, haushaltsnah, ne, die Gartenhilfe oder Bügelhilfe, Putzhilfe, diese Sachen würden da nicht drunter fallen. Thilo Weichert hat auch schon im 2008, also es ist nicht so, dass die Datenschützer da nicht ein Auge drauf gehabt hätten. 2008 hat Thilo Weichert gesagt, es ist eine Vorratsdatenspeicherung von sensiblen Daten, die bei dem größten Teil der Bevölkerung für die ursprünglichen Zwecke nicht benötigt wird. Ja, gut, das hat er jetzt nicht gesagt, dass er dann davon ausgeht, dass deswegen diese Datenspeicherung gemacht wird, weil schon andere Zwecke bei irgendwelchen Leuten in den Köpfen sind. Aber wie gesagt, Datensammlungen erzeugen immer große Begehrlichkeiten. Überlegen Sie, was ein ausländischer Geheimdienst mit diesen Daten anfangen könnte oder wie attraktiv die Einkommensdaten eines ganzen Landes für ein Gangstersyndikat sind. Und es ist natürlich einfacher, einmal eine Verschlüsselung zu knacken und dann Zugriff auf einen großen Pool zu haben, als jeden Datensatz einzeln entschlüsseln zu müssen. Ne? Also so wie man jetzt ja schon mit Hilfe des Internets, so Facebook, Twitter, Google Street View und Google Maps und so weiter, ja Kataloge erstellen kann, ne? Da lieber Einbrecher lohnt es sich, weil das sieht ganz gut aus. Und laut Twitter und Facebook ist der momentan gerade in Urlaub und kommt erst in 2 Wochen zurück. Ne? Und wenn ich dann noch weiß, wie viel der Mensch, der da wohnt, verdient oder die Leute, die da wohnen, ne? Dann weiß ich, ob sich das Einbrechen wirklich lohnt. Ne? Eine schöne Fassade heißt ja nicht, dass da Geld zu holen ist, ne? Weil er ist ja dauernd im Urlaub, ne? Das gibt er ja vielleicht aus. Ne? Also das wäre sehr hilfreich. Ne? Ich würde da nur da einbrechen, wo es sich lohnt. Ne? Wie gesagt, Thilo Weichert, Leiter des Unabhängigen Landeszentrums für Datenschutz. Gut. Also ein staatlicher Datenschutzbeauftragter, der das auch sehr, sehr kritisch sieht. Ich habe hier dann geschrieben, so einfach nur ein Zitat aus dem Elena-Verfahren. Im Elena-Verfahren besteht ab 2010 für den Teilnehmer ein Anspruch auf Auskunft und über die zu seiner Person gespeicherten Daten. Eine Auskunft ist vor 2012 aber nicht realisierbar, da der Abruf durch die abrufenden Stellen erst ab 2012 möglich ist. Das heißt, ich habe jetzt gar keine Chance, also, oder ich sag mal, meine Mitarbeiterin, ne, wenn die jetzt wissen wollte, was hast du denn da übermittelt, dann könnte sie mich fragen und ich würde sagen, ja, ich glaube, das habe ich übermittelt, weil ich könnte nur den Datensatz zeigen, den ich abgeschickt habe. Ich bekomme zwar eine Bestätigung, hallo, da ist was angekommen, alles schön und gut, aber was tatsächlich angekommen ist, ob es da irgendwelche Bits umgefallen sind auf dem Weg oder so, das kann ich nicht feststellen. Und naja, wenn ich jetzt meine Mitarbeiterin loswerden wollte und dann halt einfach sage, okay, ich schreibe da irgendwas rein, ne, dass ich da Abmahnungen getätigt habe oder so und ich habe es gar nicht gemacht, das kann die gar nicht überprüfen. Weil der erst ab 2012 überhaupt Auskunft kriegt. Ne? Und wenn ich dann 2011 pleite gegangen bin, die Firma nicht mehr existiert, ja, wer kann darauf verklagt werden, die Daten zu korrigieren? Aber es muss ja noch nicht mal so was Böswilliges sein. Ne? Da ist eine fehlerhafte Meldung passiert, man hat sich irgendwie in der Kommastelle vertan, ne? Und statt 4.000 Euro brutto sind da halt nur 400 Euro brutto gemeldet worden. Und das über 2 Jahre lang. Ne? Und dann kriegt man seinen Arbeitslosengeldbescheid. Ne? Also ich rede jetzt von Arbeitslosengeld 1, ne? Versicherungsleistung. Ne? Sie kriegen dann irgendwie, ich sag mal, 300 Euro. Ne? Und dann denkt man sich, ups, bisschen wenig. Ja, das steht da bei Elena. Da müssen Sie sich an Ihren alten Arbeitgeber wenden, dass der das korrigiert. Ja, gut, der ist aber gerade pleite gegangen, deswegen bin ich ja arbeitslos, dumm gelaufen. Also ich kann mir vorstellen, dass dafür sicher Lösungen gefunden werden. Es müssen dafür Lösungen gefunden werden. Aber so ist es derzeit. Also, wer von Ihnen und euch jetzt hier schon also angestellt, abhängig, wie es immer so schön heißt, beschäftigt ist und wissen will, was hat Elena von mir schon gespeichert, der hat keine Chance, das derzeit herauszubekommen. Aus meiner Sicht allein das schon ein Grund, um zu sagen, das ist verfassungswidrig, aber dazu werden wir dann später um 15 Uhr was hören. Jetzt muss ich gerade mal... Ah ja, die 2 Uhr, die werden wir sicher brauchen. Zumindest, wenn es dann hinterher noch ein bisschen Diskussion gibt. Technisch und auch praktisch wäre ein Verfahren möglich, bei dem ein Zugriff auf Entgeltdaten nur mit Beteiligung der Betroffenen möglich wäre. Wie funktioniert das? Okay, wir haben einen elektronischen Entgeltnachweis, wie gesagt, zusammengeschrumpft auf die Daten, die zwingend erforderlich sind und alles, was man irgendwie nicht braucht, rausgeschmissen und auch nur für die Leute, wo es erforderlich ist, der wird elektronisch erstellt. Dann erstelle ich einen ausreichend langen und einen ausreichend zufälligen Einmalschlüssel. Wer technisch versiert ist, weiß ja, dass so Zufallszahlen, die so ein Computer generiert, ja keine echten Zufallszahlen sind, weil Zufall kann man ja nur durch Würfeln und Ähnliches produzieren. Aber es gibt Verfahren, um ausreichend zufällige Zahlen zu generieren. Dieser Einmalschlüssel muss natürlich mindestens so lang sein wie der Datensatz des elektronischen Entgeltnachweises. Wäre dieser Datensatz 1024 Bit lang, würde das reichen? Naja, machen wir mal 4096 Bit, wir sind da ja gar nicht so. Dann nehmen wir den Einmalschlüssel natürlich auch mit 4096 Bit. Die Verschlüsselung erfolgt rucki-zucki, weil da nehmen wir ein einfaches XOR-Verfahren. Das heißt, wo im Schlüssel und im Datensatz eine 1 und oder wo an beiden Stellen dann immer die 0 ist, dann haben wir hinterher die 1 und ansonsten haben wir da die 0. Sprich XOR-Verfahren. Ne? Und wenn ich dann den Einmalschlüssel wieder drauf anwende, habe ich die Originaldaten. Jetzt wird man sagen, ja, 4096 Bit langer Einmalschlüssel ist ja doch etwas aufwendig. Den kann man ja nicht eben mal irgendwie sich merken oder sonst was. Naja, der muss ja natürlich auch abgespeichert werden. Allerdings wird der nicht selbst abgespeichert, sondern dieser Einmalschlüssel, der nur für einen Datensatz gebraucht werden kann, das ist das Wichtige, der wird wirklich nur für einen Entgeltnachweis. Werner Hülsmann, 31. März 2010, für diesen Entgeltnachweis und nur für diesen wird er verwendet, dieser Einmalschlüssel. Der wird mit meinem öffentlichen Schlüssel, also Public Key-Verfahren, verschlüsselt. Dann wissen wir ja alle, ne, wir gehen mal von der Sicherheit der Public Key-Verfahren aus. Ne, die kann man heutzutage zum Glück auch noch. Und dann ist es ja, um auf diesen Einmalschlüssel wieder zugreifen zu können, ist mein geheimer Schlüssel, der in dieser Signaturkarte vielleicht drin sein könnte, nur mit dieser Signaturkarte wäre dann überhaupt die Entschlüsselung des Einmalschlüssels erforderlich. Das macht 2 Sachen deutlich. A, ich werde wirklich gebraucht. oder meine Signaturkarte und irgendjemand, der wegen Pistole am Kopf meine PIN hat. Naja gut, aber das Problem hat man immer. Also ich werde wirklich gebraucht, damit auf diesen Einmalschlüssel zugegriffen werden kann. Und dann gebe ich den Einmalschlüssel, weil ich, was weiß ich, wir haben, ich sag mal, 1. Juli und ich weiß, für die Berechnung von Arbeitslosengeld letzten 6 Monate. Das heißt, das ist der Entgeltnachweis 31. Januar, 29. Februar, wenn es 2012 wäre zum Beispiel, 31. März und so weiter. Und genau diese 6 Einmalschlüssel gebe ich frei. Die Behörde kann nichts weiter machen, außer diese 6 Einmalschlüssel dann verwenden, um mein Arbeitslosengeld zu berechnen. Und mit diesen 6 Einmalschlüsseln kommt sie auch nur auf diese 6 Gehaltsnachweise. Wenn sie dann sagt, oh, wir wollen mal gucken, was er letztes Jahr sonst noch so hatte. Keine Chance. Weil die Einmalschlüssel habe ich nicht freigegeben. Und da wir ja ausreichend zufällige Einmalschlüssel haben, ist mit denen nichts anzufangen. Das heißt, wir haben wirklich eine, haben unter der Voraussetzung, man wollte einen elektronischen Entgeltnachweis, wobei ich das ja grundsätzlich sowieso schon mal in Frage stelle. Ne? Also bitte jetzt nicht sagen, hier, ich bin jetzt der, der den elektronischen Entgeltnachweis fordert. Aber wenn wir jetzt sagen, okay, unter ganz bestimmten Umständen und, wollen wir doch einen elektronischen Entgeltnachweis, gäbe es eine Methode, um den wirklich nahezu 100%ig sicher, ich bin Informatiker, sonst würde ich 100%ig sicher sagen, nahezu 100%ig sicher, weil auch das ULD mag das nicht, wenn man sagt, dass irgendwas 100%ig sicher ist. Habe ich schon mal reingeschrieben in ein Gutachten. Haben Sie rausgestrichen. Ja, klar. Wobei ich würde sagen, diese Verfahren des Einmalschlüssels mit ausreichend sicheren, ausreichend langen, ausreichend zufälligen Einmalschlüsseln ist, naja, nach menschlichen Ermessen sicher. Da gibt es niemanden, der auf die zentralen Daten zugreifen kann. Also zugreifen schon, nur helfen die ihm nichts, weil das sind einfach Bitfolgen, die ohne die Einmalschlüssel auch unbrauchbar sind. Und diese Einmalschlüssel sind ja auch irgendwo abgelegt, aber halt auch mit meinem öffentlichen Schlüssel verschlüsselt. Das heißt, nur mit meinem Geheimschlüssel können sie entschlüsselt werden. Und natürlich muss ich dann irgendwie eine Referenznummer haben. Ich habe es jetzt ja schon angedeutet, ne? Werner Hülsmann, 31.03.2010. Wobei Werner Hülsmann ist nicht ausreichend, wenn Sie mal im Internet nach Werner Hülsmann suchen. Da gibt es sogar noch einen anderen, der sich mit Datenschutz beschäftigt, der nicht ich bin. Und dann gibt es da Leute, die machen ganz andere Sachen. Also man müsste es schon ein bisschen eindeutiger machen. Aber die Verfahren sind ja da. Also das haben die ja schon entwickelt, ne? Diese Identifier und sonst was. Diese Sachen gibt es ja. Das ließe sich sauber regeln. Das ist überhaupt kein Thema. Wir könnten uns dann auch vorstellen, dass dann aus Sicherheitsgründen in dem Fall, ne, so nach dem Motto, ich könnte die Dinger natürlich auch selber auf einen USB-Stick haben, ne? Aber dann geht er mal kaputt, kommt in die Waschmaschine oder ich stecke den an einen Rechner dran, der den USB-Stick zerstört, habe ich auch schon gehabt, ne? Also vielleicht sagen wir, naja, wir haben ja jetzt schon diese 2 Stellen, ne? Und die soll man ja nicht überflüssig machen, ne? Wir haben eine zentrale Speicherstelle und die Registraturfachverfahren, ne? Die zentrale Speicherstelle stellt dann die mit dem Einmalschlüssel verschlüsselten Entgeltnachweise speichern die. Und die Registraturfachverfahren passt ja namentlich. Ne? Die tut die verschlüsselten, wie gesagt, verschlüsselten Einmalschlüssel speichern. Dann sind die beiden Behörden auch glücklich, können weiterhin ihre Arbeit machen, aber auf eine sinnvolle Art und Weise. Und das ist dann aus meiner Sicht auch keine Vorratsdatenspeicherung mehr. Weil was wird denn dort gespeichert? Also wenn man es eng sieht, ist es Datenmüll. Solange ich meinen Geheimschlüssel nicht zur Verfügung stelle, ist es Datenmüll. Also wir nennen es lieber mal Pseudodaten, weil es sind Daten, die, ne, wenn man die richtigen Sachen hat, nämlich meinen privaten Schlüssel, mit dem ich den verschlüsselten Einmalschlüssel freigebe, dann ist dieser Datensatz tatsächlich ja ein Entgeltnachweis. Aber so wie er da liegt, ist es reines Pseudodatum. Nö, weil länger als 3 Jahre werden die Sachen ja nicht gespeichert. Also die Entgeltnachweise werden ja maximal 3 Jahre benötigt, Aber der Einwand ist richtig. Also grundsätzlich, also das ist ein wichtiger Einwand, den man natürlich, wenn es um Verschlüsselung geht und auch um dieses Public-Key-Verfahren geht, man natürlich sich Gedanken gemacht haben muss. Deswegen habe ich auch schon so gesagt, ne, man sollte da natürlich auch da eine lange Schlüssellänge nehmen. Ne, 4096 Bit als Public-Key-Schlüssel wäre sozusagen ein Minimum, was ich sagen würde. Aber wichtig ist natürlich dann schon der Einwand. Klar, auch das kann sein, dass das in 10 Jahren nicht mehr ausreicht. Aber an der Stelle ist natürlich klar, also das ist ja jetzt auch schon so geregelt, es soll ja nach 3, spätestens 4 Jahren, also 3 Jahre werden die aufbewahrt und dann im 4. Jahr werden diese Datensätze gelöscht. Das müsste hier natürlich auch passieren. Das ist eine wichtige Grundvoraussetzung, dass die Datensätze gelöscht werden nach 3 oder 4 Jahren. Wobei man sich sagen müsste, die Sozialversicherungsverfahren, die ich kenne, da wird auf die Daten maximal des letzten Jahres zugegriffen. Dann würde ich auch sagen, ne, ich brauche die nur 1 Jahr und dann ab Lauf des Kalenderzeitraums nochmal und so dann löschen.
Warum so kompliziert? Warum
Wäre natürlich auch eine Variante, die allerdings Logistik dann bei den Abfragestellen einen wesentlich höheren Aufwand bedingen würde. Den privaten Schlüssel habe ich vor Ort und ich gebe dort dann einfach die 6 Einmalschlüssel frei. Und dann haben die 6 Einmalschlüssel und können die Daten dann weiterverwenden. Das heißt... Klar, also das Public-Key-Verfahren in dem Sinn, dass ich direkt mit dem privaten mit dem öffentlichen Schlüssel des Betroffenen verschlüssel, hätte natürlich auch noch einen gewissen Reiz. Dieses Verfahren würde aber auch noch den Fall abdecken können, ich verliere meinen Schlüssel. Dann ist nämlich würde ich mich an meinen Arbeitgeber wenden und der wäre dann verpflichtet, mit meinem neuen öffentlichen Schlüssel die Datensätze wieder einzustellen. Und die sind dann einfach, wenn ich sie brauche, wieder da. Das wäre halt eine zusätzliche Sicherheit. Es würde dem Arbeitgeber, ich sag mal, ein geordnetes Verfahren ermöglichen. Man kann natürlich andere Implementierungen sich auch überlegen. Wobei dieses Verfahren mit den Einmalschlüsseln natürlich auch noch für viele, viele andere Zwecke erforderlich ist. Ich gebe zu, es ist nicht für Elena entworfen worden. Man könnte es für Elena verwenden. Es ist zum Beispiel ein Verfahren, was bei der Abrechnung mit Krankenkassen zum Beispiel verwendet werden könnte, wo dann nämlich diese Einmalschlüssel einen ganz wichtigen Wert haben, dass nämlich dann der Leistungsträger, der also die Leistungen zahlt, also die Krankenkasse oder die Beihilfestelle, auf so verschlüsselte Abrechnungen zugreifen kann, indem sie von dem Betroffenen, der seine Leistung abrechnen will, einen Zettel in die Hand gedrückt bringt, digital kodiert die Daten drauf. Und wenn sie dann sagt, okay, für 4,50 Euro lohnt es sich nicht, uns die detaillierte Rechnung anzugucken, das ist eine berechtigte Forderung, die wird gezahlt, dann machen Sie es. Und wenn Sie es detailliert haben wollen, dass Sie dann in einem sogenannten Pseudodatenpool nach diesem entsprechenden Einmalschlüssel, der dort natürlich geschützt hinterlegt ist. Also es gibt unterschiedliche Möglichkeiten. Ich wollte ja nur darstellen, dass man es so machen könnte und auch auf eine sichere Art und Weise machen könnte. Ich kann nämlich zum Beispiel dadurch, dass ich diese 2 Stellen nach wie vor einschalte, verhindern, dass der Betroffene eben mal selber irgendwo, wo er unter Druck gesetzt wird, bei einem neuen Arbeitgeber, der ihn in der Bewerbungsgespräch nach Gehaltsnachweisen seines vorherigen Arbeitgebers fragt, dass er da einfach gar nicht die Chance hat, auf diese Daten zuzugreifen, weil sie nur von den Abfragestellen bei dieser zentralen Stelle gemacht werden muss. Also wie gesagt, man könnte sich sicher noch viele andere Varianten überlegen, wie man das sicherer machen kann. Hier ist halt eines der Beispiele. Das Verfahren zu der Erzeugung ausreichend langer Schlüssel und ausreichend zufälliger Einmalschlüssel existiert. Das Verfahren zur sicheren Verschlüsselung und Speicherung der Daten und Pseudodaten existiert. Es gibt zum Beispiel schon ein mit einem Datenschutzgütesiegel versehenes Produkt, der Pseudodatenpool, was diese Verfahren im Grunde im Grundsatz schon der verwendet. Gut. Meiner Ansicht nach sollte man natürlich trotzdem auf alle Fälle, auch wenn man sich jetzt technische Lösungen vorstellen kann, was gegen Elena tun. Hier mal die Infoseite wiki.stoppt-elena.de oder einfach nur www.stoppt-elena.de. Arbeitskreis Vorratsdatenspeicherung hat da Informationen reingestellt. Es gibt sie, aber man konnte an der Verfassungsbeschwerde teilnehmen. Da findet man auch noch ein paar Informationen. Die Aktivitäten der Gewerkschaften hatte ich ja schon gesagt. Allerdings, Verdi hat dann irgendwann die Meinung gewechselt und hat seine Mitglieder aufgefordert, die Verfassungsbeschwerde zu unterstützen. Es sind insgesamt 22.005 Leute, die wirksam die Verfassungsbeschwerde unterstützt haben. Die Bundestagsfraktion will einen Antrag in den Bundestag einbringen. Und das gibt mir Hoffnung, dass da noch was sich ändern könnte und Elena Ende des Jahres anders aussehen wird als Anfang dieses Jahres. Wir haben noch etwa 5 bis 7 Minuten Zeit für Fragen.
Da. Ja, vielleicht die erste Frage, wie schätzt du die Verschlüsselungsübergänge ein? Und zwar muss es ja im Grunde 2 Punkte geben. Einmal die Sachen an der Stelle, die Sachen vom Arbeitgeber kommen. Die sind dort mit einem anderen Schlüssel verschlüsselt, als wie sie nachher gespeichert werden. Das heißt, sie werden entschlüsselt. Und dieses Gerät muss ja aktiven Zugriff haben auf auf die Daten in unverschlüsselter Form. Der zweite Punkt ist natürlich, dass die Stelle, die nachher die abrufenden Stellen bedient, die auch auf die verschlüsselten Daten zugreifen muss. Das muss sie in Echtzeit tun. Das heißt, da wird der Schlüssel eigentlich immer verfügbar sein im System.
Ja, auch da, auch bei den abrufenden Stellen ist es ja so, dass sie dass diese Datenübertragung, also die Daten werden in dieser zentralen Speicherstelle, werden sie verschlüsselt und werden sie auch wieder entschlüsselt. Und für die Datenübertragung werden jeweils andere Schlüsselungsverfahren verwendet. Da gehen wir mal davon aus, dass das sind sichere Public-Key-Verfahren. Die zentrale Speicherstelle, die muss man sich natürlich sehr, sehr genau angucken, zumindest beim jetzigen Verfahren. Bei dem Verfahren, so wie ich vorgestellt habe, müsste man sie sich gar nicht mehr so genau angucken. Man muss sie sich immer noch genau angucken, aber dann haben wir nicht die Kritikpunkte. Aber wir haben da tatsächlich beim Rein und Raus die Sachen im Klartext. Das ist, wird sicher auch sozusagen, da sollte es Angriffsszenarien geben. Ja, klar. Ist systemimmanent bedingt? Ja, geht gar nicht anders. Ist bei dem derzeitigen Verfahren systemimmanent bedingt? Und das dürften dann auch Angriffsszenarien sein, die zu beachten sind. Also wenn das Verfahren so bleibt, müsste man sich genau diese beiden Stellen sehr genau angucken. Welche Möglichkeiten zur Manipulation oder zum Angriff habe ich da? Dann waren jetzt da und da. Ich würde sagen, vielleicht, ich versuche mal alle drei entgegenzunehmen.
Hier. Wenn es technisch ist, würde ich es eher weitergeben. Ich habe da Grundsätze. Okay, also Uli Breuer ist mein Name. Ich bin stellvertretender Personalratsvorsitzender beim Hessischen Rundfunk. Und ich habe Elena per Zufall kennengelernt im Oktober letzten Jahres, als ich wegen vergessener Brille auf einer falschen Veranstaltung war.
Für was das gut war.
Am nächsten Tag bei Verdi in Berlin angerufen, bin verbunden worden mit Norbert Barger, dem Datenschutzbeauftragten, der ganz stolz war, dass er selbst im Beirat sitzt und das mit verabschiedet hat und Schlimmeres verhindert hat. Jetzt habe ich mir die Mühe gemacht, dann einen wöchentlichen Newsletter da mal Öffentlichkeit herzustellen, konnte in erster Linie auch durch die Unterstützung meines Intendanten beim Hessischen Rundfunks die Hessenschau gewinnen, die darüber berichtet hat. Nachdem auf dem zentralen Datenschutzkonferenz von Verdi ich Bezirke traf, im harten Vormittag, wie das angehört habe, Thema Arbeitnehmerdatenschutz, kein Wort zu Elena, bin ich mittags zu ihm hin und habe ihn gefragt, was sitzen soll, Arbeitnehmerdatenschutz hier zu diskutieren, wenn nächstes Jahr eine zentrale Streitdatei besteht. Er wusste tatsächlich nichts davon, der ist weiß angelaufen, hat dann auch eine Pressemeldung gleich danach gemacht, dann kam diese Hessenschau-Show und es hat aber bis Silvester gedauert, dass es in der Tagesschau war. Also es war ein unheimlich zäher Prozess, das bekannt zu machen. Worauf ich aber jetzt nochmal hinaus will, diese Selektion rechtmäßiger Streik, unrechtmäßiger Streik, wird bislang noch bei keiner einzigen Bescheinigung überhaupt gebraucht. Das so, wie kommt die da rein, ist meine Fragestellung. Das ist das Erste. Das Zweite, ich sag mal, ich bin vielleicht ein bisschen älter als der Großteil der meine Teilnehmer hier, die wissen das vielleicht gar nicht und haben sich so im Kopf, wir haben eine Notstandsverfassung. Das heißt, wenn wir heute Situationen und Verhältnisse wie in Griechenland hätten, wären Notstandsgesetze heute aktuell und damit könnte der Staat auf diese Datei zugreifen und wunderbar, ich kann ja selektieren, wer hat schon mal unrechtmäßig oder auch rechtmäßig gestreikt, die Leute muss ich zuerst mal festsetzen. Das sind meines Erachtens die ganz entscheidenden Geschichten, die hier ablaufen oder die Gefahren, die da sind. Und deshalb ist es für mich eher, ich sag mal, zweitrangig oder wenn absolut nichts anderes mehr geht als diese Elena, sich über diese Verschlüsselungsgeschichten Gedanken zu machen, das erste Anliegen muss meines Erachtens sein, dieses Ding wirklich zu verhindern.
Dem kann ich eigentlich nur beipflichten und Sie scheinen zumindest einer der wesentlichen Personen gewesen zu sein, die den Gesinnungswandel bei Verdi mit verursacht haben.
Ich will nochmal ergänzen. Ist richtig. Bis hin zu der Geschichte, dass Verdi ja sagt, wir liefern selbst als Arbeitgeber keine Daten.
Ja.
Das ist jetzt nochmal spezifiziert worden. Exemplarisch werden wir die Daten von zwei Personen nicht melden. So, es geht darum, Verdi möchte gerne ein Ordnungswidrigkeitsverfahren haben, um Öffentlichkeit herzustellen. Interne Diskussion ist wohl so, wenn wir alle nicht liefern, ist das so teuer, das können wir gar nicht bezahlen. Dann machen wir lieber nur zwei, dann wird es ein billiges Verfahren. Da sage ich mal entgegengesetzt, die zentrale Speicherstelle wird auch niemals ein Ordnungswidrigkeitsverfahren einleiten, weil zwei Leute nicht gemeldet sind, 3000 andere. Aber was soll denn das?
Sie wird müssen. Also aber gut, das ist eine andere Sache. Mich hat es auch gewundert, was da für Daten drin sind. Also wie gesagt, das mit dem Streik erlaubt, nicht erlaubter Streik, also gesetzlich zugelassen, das soll ja jetzt inzwischen raus. Wobei, mich hat es auch gewundert, als ich mitgekriegt habe, dass ein Datenschutzbeauftragter von Verdi da mit im Boot saß, dass eine solche Sache da zustande gekommen ist. Es war für heute Nachmittag ein Podium geplant. Norbert Wrage durfte nicht dran teilnehmen, habe ich mir sagen lassen vom Veranstalter. Es wurde aber auch niemand anderes von Verdi bestimmt, der hätte da Rede und Antwort stehen sollen. Von daher, es ist hanebüchen, dass da die Gewerkschaften mit diesem Argument, der Arbeitnehmer muss ja jetzt nicht mehr gegenüber dem Arbeitgeber sich erklären. Das ist doch datenschutzfreundlich und deswegen sind wir dafür. Die haben da, muss ich sagen, an vielen Stellen einfach geschlafen. Die hätten ja mal ein bisschen googeln können oder andere Suchmaschine ihres Vertrauens verwenden können und dann wären sie auf Big Brother Award gestoßen. Da waren ja wesentliche Kritikpunkte schon da. Also ob das vorgesehen ist, kann ich nicht sagen. In der aktuellen gesetzlichen Ausgestaltung ist es nicht enthalten, dass die Behörde über dann die zentrale Sammelstelle prüft, ob da noch andere Einnahmen im gleichen Zeitraum sind. Aber es ist ein Verordnungsvorbehalt in dem Gesetz drin. Das heißt, aufgrund Rechtsverordnung sind weitere Zugriffsmöglichkeiten, weitere Nutzungsmöglichkeiten drin. Deswegen habe ich gesagt, ich kann nicht sagen, ob das so ist, weil es könnte sein, dass es im Hinterkopf schon ist. Man es erstmal den ersten Schritt gemacht hat, weil man klar war, wenn ich das gleich mitsage, dass dann der Protest von vornherein größer würde. Also technisch und also in dem jetzigen Verfahren ist es technisch und rechtlich machbar, dass man diese Zusatzfunktion implementiert. Das ist kein Thema, lässt sich machen. Sowohl rechtlich, per Verordnung sogar, da muss der Bundestag nicht mal mehr zustimmen, ne, sondern der, was weiß ich, Arbeits- oder Sozialminister macht eine Verordnung, Bundesrat sagt okay und dann ist die in Kraft und technisch lässt sich das beim jetzigen Verfahren auch umstellen. Das wäre wäre natürlich auch bei, wenn es zentral, solange es zentral gespeichert ist und man irgendwie mitkriegen kann, zu der Person sind im März 2010 mehr als ein Datensatz drin, würde ich immerhin schon rauskriegen, es gibt da noch was anderes. Also das ist das Grundproblem an dem Zentralen. Und von daher würde ich jetzt auch hier zustimmen. Man muss sich sehr genau überlegen, ob man so einen elektronischen Entgeltnachweis wirklich überhaupt haben will, weil jegliche zentrale Datenspeicherung ist immer ein Risiko. Klar, wenn die Daten wirklich nur dann zugriffsberechtigbar sind, wenn ich da beteiligt bin, dann haben wir zumindest mal den Fall, dass der Staat eben mal drauf zugucken kann, ohne dass ich davon was mitkriege, nicht. Aber er kann mich ja dann im Zweifelsfalle nötigen nennen die das nicht, das nennt sich dann Zwangsgeldfestsetzung. Die können mich natürlich dazu drängen, das zu tun. Ich muss jetzt leider vorschlagen, dass wir die Diskussion auf später verschieben. Also wie gesagt, um 15 Uhr gibt es ja dann noch bezüglich der Verfassungsbeschwerde zu Elena hier was. Also nicht hier, in einem anderen Raum. Und von daher gibt es auch noch mal die Möglichkeit, sich inhaltlich mit dem Thema dann zu beschäftigen. Ich muss nämlich jetzt gleich zum Deutschlandradio, sonst kriegen die da Herzklopfen, so nach dem Motto, zumindest einer der Leute, die da befragt werden, ist nicht da. Das finden die dann immer nicht so nett. Ne? Also ich hatte ja auch gesagt, ne, toll, dass es vor der Pause ist, dann können wir ein bisschen länger. Ne? Und dann kommt das Deutschlandradio und sagt, hey, wir wollen da unbedingt. Aber ich denke, das sollte ruhig auch ein bisschen öffentlich werden, das Thema Elena, denn das ist auch so ein Ding, das hat selbst die Fachöffentlichkeit ziemlich lange, muss ich ehrlich sagen, auch die Journalisten haben es ziemlich lange verschlafen. Vielen Dank für eure Aufmerksamkeit. Vielleicht sieht man sich wieder, 15 Uhr.